Matthäus 5, 16, Vers 18, eine Stelle, die ihr ja auch alle sehr gut kennt. Da sagt der Herr: Du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches werden sie und sollen sie nicht überwältigen. Amen. Nehmen wir doch gern Platz, ihr Lieben. Hier haben wir ganz klipp und klar: Es ist der Herr selbst, der seine Gemeinde baut. Er sagt: Ich will meine Gemeinde bauen. Und heißt das nun, dass wir als seine Nachfolger ihm einfach dabei jetzt zugucken sollen, wie er das macht? Kurz gesagt, das ist eigentlich unser Thema. Es wird uns Reformierten, ich sage uns Reformierten, weil wir inzwischen auch Teil der reformierten Community in der Welt geworden sind, vorgeworfen, dass unsere Theologie den missionarischen Eifer lähmt. Weil wir immer betonen: Gott macht es, Gott macht es. Und er hat es vorherbestimmt und er hat auserwählt. Warum sollen wir missionarisch eifrig sein, fragen Sie, wenn aufgrund von Gottes Vorsehung sowieso schon alles feststeht? Wenn er bereits vor der Grundlegung der Welt festgelegt hat, wer seine Auserwählten sind und wer nicht, dann müssen wir uns doch nicht auch noch um Seelen bemühen. Das wird schon irgendwie, kriegt Gott das schon hin, wenn er das so bestimmt hat. Dann macht er doch das, wenn er die Zahl und die Namen seiner Heiligen schon festgelegt hat. Wer kann seinem ewigen Willen widerstehen? Dann werden sich alle, die es sollen, punktgenau bekehren, egal ob ich missioniert habe oder nicht. Auch wird gefragt: Wozu sollen wir beten? Ihr könnt doch aufhören zu beten, sagen sie, wenn bei Gott sowieso schon alles feststeht. Wozu soll ich für mein Kind oder meine Eltern beten? Wenn sie erwählt sind, ist mein Gebet doch nicht nötig. Und wenn sie nicht erwählt sind, dann kann mein Gebet nicht mehr helfen. Kann mein Gebet nicht mehr helfen. Wozu also Gebet? Wozu Mission? Alles ist doch vorherbestimmt. Ja, liebe Geschwister, wir glauben und wissen, dass die Bibel lehrt, dass alles vorausbestimmt ist. Leider glauben das nicht alle Christen. In einer Pastorenrunde sagte ich einmal, dass meine Frau mir von Gott vorherbestimmt war. Da sagte unter tosendem Applaus einiger anderer Pastoren: Nee, Wolfgang, meine Frau habe ich mir selber ausgesucht. Ja, was denn nun? Hast du sie dir selber ausgesucht oder hat Gott sie vorherbestimmt? Vordergründig mag dieser Mann recht gehabt haben. Wenn wir aber nach dem tieferen Grund schauen, dann wissen wir, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Oder in Sprüche 19,21: Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. In unser aller Leben kommt ausschließlich der Ratschluss des Herrn zustande. Das frage ich einfach auch mal jetzt in diese Versammlung hinein. Glauben wir das? Glaubst du das? Glaubst du, dass alle Dinge, die in deinem Leben geschehen, dass das sein muss, weil Gott es so vorgesehen hat? Weil Gott einen Plan hat. Viele Leute reden immer, Gott hat einen Plan mit dir. Aber wenn du genau sie fragst, was meinst du damit, dann weichen sie aus. Nein, Gottes Plan ist Gottes Plan. Wenn wir die Geschichte Josefs lesen, dann könnte man oberflächlich sagen, es kann doch nicht der Wille Gottes gewesen sein. Kann es wirklich der Wille Gottes gewesen sein, dass der kleine 10-, 12-jährige Josef, dieser Teenager, dass seine eigenen Brüder ihn in den Brunnen werfen und schließlich nach Ägypten als Sklaven verkaufen, das kann nicht Gottes Wille sein. Solch ein Verbrechen kann nicht Gottes Wille sein. Doch, das Leben des jungen Josef war eine von Gott bis ins Detail durchgeplante Geschichte. Stellen wir uns vor, wie es gewesen wäre, wenn der Vater den Josef nicht zu seinem Liebling erkoren hätte, sondern einen anderen von seinen Zwölfen. Und ihm keinen bunten Rock gemacht hätte, der seinen älteren Brüdern zum Anstoß wäre, hätten sich die Brüder nie über den Burschen geärgert. Aber sie mussten sich ärgern und deswegen musste der bunte Rock her. Josef wäre nie nach Ägypten gekommen und dort Kanzler geworden. Dann hätte er seiner hungernden Familie später auch nicht helfen können. Oder als die Brüder die Schafe weideten und Jakob den Josef zu ihnen schickte. Erst konnte er die Brüder nicht finden. Dann aber begegnete ihm ein Mann, den hat er gefragt, ob er die Herde gesehen hat von seinen Brüdern. Hätte er diesen Mann nicht getroffen, wäre er unverrichteter Dinge wieder nach Hause gegangen und hätte seine Brüder nicht gefunden. Und wenn Ruben, Josefs älterer Bruder, zugegen gewesen wäre, als der Verkauf stattfand an die Ismaeliter, dann wäre Josef nie verkauft worden, denn Ruben war empört, dass der Bruder weg war während seiner Abwesenheit. Aber er war nicht da und so konnte es geschehen. Wir können weitere Einzelheiten aus dem Leben Josefs nehmen, welche wir wollen. Nimmt man nur eine einzige Kleinigkeit aus dem Ablauf dieses jungen Lebens weg, wäre alles anders gekommen. Aber es sollte nicht anders kommen. Es musste so kommen. Gott traf seine Vorsehung peinlich genau. Wir lernen, dass der Urgrund allen Geschehens auf dieser Erde der Ratschluss Gottes ist. Deshalb sagt Jesus, dass nicht ein Haar von unserem Haupt auf die Erde fällt. Nicht ein einziges Härchen, nicht ein Fussel. Die Bibel sagt auch, dass sich kein Gürtel und kein Schuhriemen löst, ohne dass Gott es bestimmt hat. Auch heißt es, der Mensch wirft das los, aber es fällt, wie der Herr es will. Spielst Mensch, ärgere dich nicht, hast eine 6. Von wem kommt die 6? Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Kommt sie von Gott? Ihr zögert ja. Ich dachte, ihr glaubt an die Bibel. Es heißt wirklich so, der Mensch wirft das los, aber es fällt, wie der Herr es will. Und wenn Gott will, dass du einen Sechser im Lotto hast, dann kriegst du ihn. Und manche sind daran zugrunde gegangen, weil sie es sollten. Welche Rolle haben wir denn innerhalb dieser Vorherbestimmung? Das ist ja jetzt die Frage. Das können wir sehr schön auch am Gebet festmachen zunächst und dann an der Mission. Warum beten wir? Weil wir etwas erreichen wollen, was nicht in der Absicht Gottes liegt? Warum betest du? Manche meinen, wir sollten Gott in den Arm fallen, wie sie sagen, damit er tut, was wir bitten. Das hört sich so an, als sollten wir ihn durch unser Gebet tüchtig bearbeiten, ihn rumkriegen, endlich zu tun, was er eigentlich ursprünglich gar nicht wollte. Deswegen beten wir und fallen Gott in den Arm. Ist das wirklich das Wesen von Gebet? Unter Gebet verstehen sie, Gott zu unseren Wünschen zu bekehren. Gewiss lehrt die Bibel, dass wir mit Ernst beten sollen. Ja, sogar ohne Unterlass beten sollen. Und sie redet auch davon, dass wir ringen sollen im Gebet. Aber meint sie damit, unseren Willen bei Gott durchsetzen zu müssen, wie ein dickköpfiges Kind? Niemals. Wenn wir mal einen Streifzug ganz kurz durch die Gebete der Bibel machen, stellen wir fest, dass die Beter erbaten, was Gott bereits lange vorher beschlossen hatte. So dass man das Gebet als ein Mittel zur Erfüllung göttlicher Ratschlüsse ansehen kann. Oder besser noch ausgedrückt, das Gebet als eine Begleitung zur Erfüllung göttlicher Ratschlüsse. Nehmen wir einmal das Gebet der Hanna, der Mutter von Samuel. Sie litt unter ihrer Kinderlosigkeit und erflehte darum im Tempel ein Kind. Was meinen wir? Kam der kleine Samuel zur Welt, weil Hanna so massiv gefleht hatte oder weil Gott vor langer Zeit bestimmt hatte, dass in Israel ein großer Prophet aufstehen sollte? Was stand bei Gott im Vordergrund? Aus Gottes Sicht ging es in Hannas Gebet nicht in erster Linie um die Erfüllung eines Kinderwunsches, wie ihn Millionen Frauen haben, sondern um die Erfüllung eines ewigen Vorsatzes. Hanna betete schlicht um einen Sohn, den Gott gewollt hat, bevor Hanna überhaupt geboren war. Ja, Hanna, warum betest du? Wenn Gott Samuel will, dann kommt er doch, auch ohne dein Schreien. Ja, wir sehen, dass wir über Gebet etwas lernen in der Bibel. Sie bekam das Kind nicht, weil Gott aufgrund ihres Flehens nachgab, sondern sie bekam es, weil Gott selbst es von Ewigkeit her wollte. Samuel war Gottes Wunsch, bevor Hanna überhaupt sowas wünschen konnte. Aber auch viele andere Gebete in der Bibel zeigen, dass die Beter nicht ihre eigenen Wünsche erbaten, sondern um das beteten, was schon lange Gottes Absicht war. Denken wir nur an die Weihnachtsgeschichte, an Simeon, und da ist auch wieder eine Hanna, die auf den Trost Israels warteten, also auf das Kommen des Messias. Beide brachten diesbezüglich heiße Gebete zu Gott. Von der Hanna lesen wir, dass sie nicht vom Tempel wich und dass sie Gott diente mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Haben diese Gebete nun Gottes Arm bewegt, dass endlich geschah, was er eigentlich nicht vorhatte? Nein, sie beteten um den Messias, dessen Sendung Gott schon von Ewigkeit her beschlossen hatte, noch viel mehr, als dass ein Samuel auf diese Erde kommen sollte. Die Gebete dieser beiden alten Leute waren Gebete, die nichts anderes als Gottes ewigen Willen zum Ausdruck bringen. Deswegen sagt die Bibel wie ein roter Faden immer wieder, dass unsere Gebete nach dem Willen Gottes sein sollen und niemals gegen sein Willen. Im Vaterunser lehrt Jesus uns den Grundsatz zu beten: Dein Wille geschehe. Und so beteten sie durch Gottes Geist in innere Übereinstimmung mit dem Ratschluss Gottes. Und so ergeht es heute den Kindern Gottes, die das zweite Kommen Jesu mit Sehnsucht erwarten. Wartet ihr auf den Herrn Jesus, dass er wiederkommt? Ich gehe davon aus. Wiedergeborene warten auf ihren Bräutigam. Amen, rufen sie. Ja, komm, Herr Jesus, Maranatha, komme, komme bald. Das seufzt in den Herzen der Heiligen. Und es ist ein Gebet. Aber warum müssen sie denn beten? Lesen wir nicht und sagt uns nicht der Herr, dass der Vater Zeit und Stunde festgesetzt hat? Das sagt er wörtlich. Und warum müssen wir dann beten, komm, Herr Jesus? Komm, Herr Jesus. Die Wiederkunft Jesu steht doch fest. Deshalb müssen wir Gott dann noch um etwas bitten, was er ohnehin schon vorhat. Die Antwort lautet, wenn wir beten, komm, Herr Jesus, ist unser Gebet nicht so zu verstehen, dass wir Gott dazu bewegen müssten, etwas zu tun, was er eigentlich nicht will. Ich habe hier so einen Satz in meinem Skript hier fett gedruckt. Der Beter versenkt sich viel mehr in die Gedanken des Ewigen und Allmächtigen und wird Bestandteil der Geschichte, die Gott mit dieser Welt und seiner Gemeinde beschreibt. Jesus nimmt die Beter in seine Ziele mit hinein, in seine Ratschlüsse, in seine Heilspläne. Und so beten wir durch die Belehrung des Heiligen Geistes im Sinne des Vaters und des Sohnes. Das ist ein tiefes Geheimnis. Daraus lernen wir, am Anfang steht nicht unser Gebet, sondern der Vorsatz Gottes. Und so bewegt der himmlische Vater seine Kinder, um den Segen dieses Vorsatzes zu beten. Der Zweck des Gebetes ist nicht, dass Gottes Wille geändert, sondern dass er erfüllt wird, und zwar zu seiner Zeit. Und auf seine Weise. Erhörliches Beten findet immer dann statt, wenn das Gebet von Gott selbst ins Herz des Betenden hineingelegt wird. Spurgeon verglich das Beten mit dem Atemholen der Seele. Und er sagt, zuerst atmet Gott durch seinen Geist seine Ratschlüsse, seine Ziele und seine Absichten in die Seele des Christen hinein. Und der atmet sie in Form von Gebet, Fürbitte und Anbetung wieder aus. Wir atmen den Willen Gottes ein und atmen ihn wieder aus. Und so werden wir Bestandteil seiner Heilsabsicht. Und gehen ganz und gar in seinem Willen auf. Und so ist Beten Verherrlichung. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der Geist Gottes betet durch uns. Wir sehen also, dass die Vorherbestimmung, liebe Schwestern und Brüder, keine Bremse beim Beten ist, sondern im Gegenteil, sie ist ein Katalysator zum Beten. Wenn wir beten, steht Gottes Wille und Vollmacht hinter uns. Seine ewigen Ziele stehen uns nicht im Wege, sondern sie autorisieren uns. Wir werden beim Beten Partner des Allerhöchsten. Und durch unser Gebet sind wir Teil sogar seiner Regierung. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht und wir werden mit ihm herrschen, sagt die Offenbarung. Wenn wir beten, dann regieren wir schon. Eine Fernsehzuschauerin fragte uns, ich habe einen geliebten Angehörigen, der nicht errettet ist und ich möchte für ihn beten. Woher weiß ich denn, ob er erwählt ist oder nicht erwählt ist? Wir haben ihr geschrieben, wenn sie in ihrem Herzen eine Leidenschaft, ein Feuer, eine Liebe für einen Menschen verspüren, inbrünstig für seine Errettung zu beten, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass Gott sich um Ihren Sohn kümmert, sonst würden Sie nicht im Herzen haben, für ihn zu beten. Denn Ihr Gebet stammt nicht aus Ihrem Fleisch, sondern Ihr Gebet stammt aus dem Heiligen Geist. Es ist eine Inspiration des Heiligen Geistes, der ein Seufzen und Ringen um verlorene Seelen in das Herz von Vätern und Müttern hineinlegt. Und sie erleben, wie Gott ihre Kinder früher oder später errettet. Deshalb sollen wir nicht länger fragen, ob unser Verwandter erwählt ist oder nicht, sondern wir beten im Strom des Heiligen Geistes mit unaufhörlichem Seufzen, wie uns der Heilige Geist dabei hilft. Also es ist verkehrt zu sagen, wenn alles vorherbestimmt ist, brauchen wir doch nicht beten. Die reformatorische Lehre sagt, weil alles vorherbestimmt ist, gerade darum sollen wir beten, dass Gottes ewiger Wille geschieht. Und so ist es auch mit der Mission. Genauso wie die Vorsätze Gottes uns zum Beten Motivation sind, so sind sie es auch hinsichtlich der Mission. Wir müssen nicht davon ausgehen, dass wir den Missionsbefehl und sein Ziel zustande bringen. Wir müssen nicht schauen und bangen, ob daraus etwas wird oder nicht. Die Weltmission ist keine Aufgabe mit offenem Ausgang, der davon abhängt, wie sehr sie uns gelingt oder nicht gelingt. Nein, der Ausgang des Missionsbefehls steht schon fest. Es ist Ratschluss Gottes, Vorherbestimmung. Es steht fest, ehe Jesus ihn ausgesprochen hat. Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und dazu gehört ein festgelegtes, auserwähltes Volk. Aus Juden und aus Heiden. Die werde ich herausrufen aus der Welt, sie erretten und zur Herrlichkeit führen. Und wenn diese Vollzahl, die vorherbestimmte Zahl ins Reich Gottes eingegangen ist, dann werde ich dieser Weltzeit ein Ende machen, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und mit meinen Auserwählten Hochzeit feiern und mit ihnen regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, das Ergebnis der Weltmission steht von Anbeginn an fest und kann nicht geändert werden. Ich verspreche euch, im Himmel am Tisch des Hochzeitsmahles wird kein Platz aus Versehen leer bleiben. Sie werden alle besetzt sein. Denn es wird keiner fehlen. Gott beruft nicht 99 seiner Schafe, sondern er ruht nicht, bis die 100 Vollzahl da ist. Und dann wird mit allem zusammen, ohne dass einer fehlt, das Hochzeitsmahl gefeiert. Der Missionsbefehl bedeutet nicht, verkündigt das Evangelium so gut und überzeugend ihr könnt und dann schauen wir mal, wie viele wollen. Und vielleicht will am Ende keiner und das Projekt ist gescheitert, wer weiß. Denn alles hängt vom freien Willen ab, sagt eine Theologie, vom freien Willen der Menschen. Nein, sagt die Bibel, als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Um auf Luther zu kommen, er hat gesagt, zum ewigen Leben verordnet waren. Dem mutlosen Paulus rief der Herr einmal zu, das haben wir schon gehabt heute Morgen, fürchte dich nicht, sondern schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und das hat er durchgezählt. Gott rief seinen Diener nicht auf, durch seine Evangeliumsbemühungen in Korinth ein großes Volk zu produzieren, sondern zu erkennen, dass Gott schon ein großes Volk in dieser Stadt hat. Das Volk war im Herzen Gottes schon da. Es existierte schon. lautete die Botschaft, nun deshalb brauchst du nichts tun. Nein, sie lautete, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich habe eine feste Zahl in dieser Stadt. Ich bin mit dir und niemand wird dich hindern. Die Tatsache der Vorherbestimmungswahrheit sollte Paulus nicht lähmen, sondern ihn antreiben, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Seine Arbeit konnte nicht scheitern, ihr Ergebnis stand fest. Von wegen die reformatorische Theologie bremst die Mission. Sie beschleunigt sie. Die arminianische Theologie hat einen ohnmächtigen Gott. Der muss sich dem freien Willen unterordnen. Dem freien Willen der Menschen. Und wenn der nicht will, dann kann Gott leider nichts mehr tun. Und wenn die ganze Welt nicht will, dann ist Jesus schließlich umsonst gestorben. Und sein Leiden war umsonst. Aber die reformierte Theologie, besser gesagt die biblische Theologie, die in allen Dingen an Gottes feststehendem Ratschluss, Vorsatz glaubt, die hat einen mächtigen Gott. Einen allmächtigen Gott, dem niemand widerstehen kann, auch der Sünder nicht, der nicht will. Gott weiß schon, wie er ihn willig macht. Denken wir nur an Saulus von Tarsus, der sich mit Händen und Füßen gegen Christus sträubte. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass Paulus gerettet wurde, weil er wollte. Das hieße ja die Bibel auf den Kopf stellen. Aber schließlich musste auch dieser sich vor Gott beugen und Buße tun. Und ich sag euch, wenn jemand bei Gott auf der Errettungsliste steht, dann kriegt er ihn auch. Auch wenn er wie ein Ochse gegen den Stachel ausschlägt, welch ein Trost für Missionare. Ein allmächtiger Gott steht hinter ihm. Er kapituliert vor keinem Menschen. Ich erinnere mich an unsere Evangelisation, Johann, das fällt mir gerade so ins Herz zurück. Wir haben da Evangelisation in dieser guten, goldenen Zeit in der Gorbatschow-Ära gehabt. Das war unglaublich. Da kamen nicht nur die Menschen zusammen, sondern die Offiziere der russischen Armee standen mit ihren Dekorationen an beiden Seiten ihrer Brust vor uns. Dem Aufruf zum Evangelium und zur Entscheidung für Christus sind sie gefolgt. Sie standen da vorne, diese hartgesottenen Typen, die weinten mehr als die alten Omas. Wir haben gesehen, wie sie zusammengebrochen sind, wie sie nach Hause gegangen sind zu ihren Familien. 70 Jahre Kommunismus, 70 Jahre Gottlosigkeit, Atheismus und jetzt das. Weil der lebendige Gott stärker ist. Wen er retten will, den errettet er. Sag doch endlich mal Amen. Ja, das ist doch gewaltig. Das macht doch großen Mut. Ja. Jetzt kommt ein weiterer Gedanke oder Punkt dazu. Auf welcher Grundlage kann Gott seine Beschlüsse durchsetzen? Warum kann Gott seine Heilsbeschlüsse ausführen? Weil Jesus am Kreuz über Satan einen endgültigen Sieg errungen hat. Es gibt eine theologische Schule, die lehrt, dass Gott den Teufel erst zu Beginn eines kommenden tausendjährigen Reiches besiegen wird. Sie verstehen Offenbarung 20 so, dass dann erst Satan so gebunden wird, dass er nichts mehr tun kann. Das glauben wir nicht. Wir glauben, dass der Teufel heute schon nichts mehr tun kann. Ja? Warte. Denn als Jesus ausrief, es ist vollbracht, da hat er der Schlange für immer den Kopf zertreten und sie schachmatt gesetzt. Von diesem Augenblick an sagt Jesus, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Hinausgeworfen in den Abgrund. Das heißt, Auf Golgatha fand der Sieg aller Siege statt. Dort auf dem Hügel, als die Erde bebte, die Toten auferstanden, eine große Finsternis über das Land kam und der Vorhang im Tempel zerriss, da erlebte Jerusalem den größten Triumph des gesamten Universums. Hölle, Tod, Teufel, Sünde war für immer besiegt. Am Kreuz geschah kein kleines Siegchen, sondern dort ereignete sich ein so gewaltiger Sieg, dass, wie Paulus sagt, die Herrschaften und Gewalten entwaffnet wurden. Sie wurden öffentlich an den Pranger gestellt und Christus triumphierte über sie. Das ist das Zeugnis, das Paulus über das Kreuz ablegt. Sieg. Totaler Sieg. So wie ein römischer Feldherr seine bezwungenen Feinde in der Weise an den Pranger stellte, dass er sie in einem öffentlichen Triumphzug hinter seinem Siegeswagen hinterherschleppte, so hat Christus den Teufel öffentlich besiegt und zur Schau gestellt. Am Kreuz fand ein unsichtbarer, kosmischer Kampf statt, durch den der Fürst dieser Welt, der Sohn Gottes hat den Fürsten dieser Welt komplett unterworfen. Darum hat Jesus seinen Jüngern, als er ihnen den Missionsbefehl gab, ihnen zugerufen: Mir ist gegeben alle Gewalt. Dann bleibt keine Gewalt mehr für einen anderen übrig, oder? Wenn einem alle Gewalt gehört, wie viel Gewalt hat dann noch ein anderer? Viele sind diesem sogenannten Dualismus auf den Leim gegangen. Frank hat das heute Morgen schon so ein bisschen dargestellt. Gott ist ein Starker, aber da ist noch ein anderer, der ist auch ziemlich stark, aber wir hoffen, dass Gott ihn überkriegt. Nein, Jesus teilt sich keine Macht mit irgendjemandem und schon gar nicht mit dem Teufel. Auch nicht 1%, auch nicht 0,5%, sondern Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt und deshalb bleibt für den anderen keine Gewalt mehr übrig. Denn er ist besiegt, er ist unterworfen. Seit dem Sündenfall im Paradies konnte der Teufel die Völker der Welt verführen, sodass sie buchstäblich in Finsternis und Todesschatten saßen. Aber wir wissen, dann kam der Moment, Jesus kam, das Licht der Welt in die Finsternis der Völker, in die Gefangenschaft der Menschen und zertrat am Kreuz die Macht des Bösen. Und seitdem, liebe Freunde, ist Satan festgesetzt und steht unter der vollen Kontrolle des Auferstandenen. Und das Reich Gottes, von dem Johannes der Täufer gesagt hat, es ist nahe herbeigekommen, das brach an, als Jesus kam und den bösen Feind am Kreuz erfolgreich und für immer besiegt hat. Das Reich Gottes war angebrochen, das Evangelium brach sich Bahn. Satan kann nicht mehr verhindern, dass Millionen und Abermillionen Seelen durch das Blut Christi gerettet und in die Freiheit der Kinder Gottes geführt werden und die Gemeinde Christi sich weltweit verbreitete. Wir haben heute einen wunderschönen Vortrag von David Wunger gehört über den Missionsbefehl oder die Weltmission und die Kirchengeschichte. Er hat so zusammengefasst, komprimiert und so erzählt, welch ein Wunder geschah seit Golgatha. In dieser Welt, wie das Evangelium zu den Völkern kam, wie die Apostel sich verteilt haben, wie in Jerusalem die Verfolgung ausbrach und plötzlich das Römische Reich erfüllt wurde von dem Licht des Heils. und darüber hinaus das Wort Gottes nach Indien und nach China und nach Europa kam und wie der Globus sich erfüllte mit dem Evangelium der Welt und Satan kann nicht mehr es verhindern. Er ist gebunden. Das Evangelium siegt. Daraus lernen wir, Christus lebt und die Weltmission ist zum Erfolg verurteilt. Sie kann nicht scheitern. Was für eine wunderbare Ausgangslage ist das, in der wir uns befinden? Was für eine Motivation doch die reformatorische Theologie bedeutet. Sie bremst nicht, sie lähmt nicht, sondern sie treibt an in der Kraft des Heiligen Geistes, unbeirrt das Evangelium zu verkündigen bis an die Enden der Erde, bis die volle Zahl der Auserwählten eingegangen ist. Und nun komme ich zu deinem Zweifel. Was bedeutet denn der noch verbleibende Kampf? Lehrt uns die Bibel denn nicht auch, dass der Teufel noch agiert? Heißt es nicht bei Petrus, dass er auch umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann? Ja, Wolfgang, was denn nun? Du sagst, er ist gebunden und Petrus sagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Wie passt das jetzt zusammen, Johann? Wie passt das zusammen? Wo bleibt denn jetzt die Macht von Golgatha? Wo ist die Allmacht des lebendigen und auferstandenen Christus? Hat er ihn doch nicht im Griff? Und Paulus lehrt uns ja auch, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben, sondern wir haben es mit den Mächten der Finsternis zu tun und sagt uns, wir sollen deshalb die Waffenrüstung anziehen. Ist das nicht ein Widerspruch zu dem triumphierenden Jesus, über den wir uns gerade so sehr gefreut haben? Nein, denn Satan, hör mal, Satan kann jetzt nur noch aus dem Gefängnis heraus agieren. Im Bild gesprochen. Oder wie der Reformator Calvin es, finde ich, noch treffender gesagt hat, der Teufel schleppt überall, wo er hingeht, seine Ketten mit. Hast du schon mal Menschen in Handschellen gesehen? Ja, der Teufel in Handschellen und auch in Fußschellen. Das heißt, er ist gebunden und seine Macht ist ihm genommen. Aber er versucht, die Kinder Gottes immer noch zu bedrohen und einzuschüchtern. Ja, das tut er. Du kannst wilde Tiere im Gefängnis, die können so laut brüllen, dass Kinder anfangen zu weinen. Weil sie nicht realisieren, dass die Gefahr gebannt ist. Und so ist es mit uns. Der Teufel randaliert, er tobt und wütet und bedroht und schüchtert ein. Aber mach dir keine Sorgen. Er ist gekettet. Er ist gefangen. Er steht unter Kontrolle. Und das ist, was uns die Bibel lehrt. Und es kommt noch etwas hinzu. Die noch immer stattfindenden Agitationen, jetzt passt gut auf, die noch immer stattfindenden Agitationen Satans, kann er nicht mehr in eigener Sache ausführen, sondern ungewollt muss er mit seinem Toben Gott dienen. Das will er nicht. Er denkt immer noch, er dient sich und kann verderben. Und kann ausrotten und zerstören. Kann er nicht. Er denkt es.
Er ist doof. Gott ist klug. Und er sagt, den Typ, der will meiner Gemeinde schaden und den benutze ich, dass er meiner Gemeinde zum Nutzen wird. Er muss ungewollt mit seinem Toben Gott dienen. Er ist mit seinem Bösen zum Werkzeug Gottes mutiert. Luther bezeichnet ihn, das haben wir heute Morgen von Frank schon gehört, als Kettenhund. Wir haben hier nicht weit weg die Lüneburger Heide mit den Schafherden und den Hirten. Ein Hirte nutzt den Schrecken, den ein Hund auf seine Schafherde ausübt, um sie zusammen und auf dem richtigen Weg zu halten. Der bissige Hund ist also ein willkommenes Mittel zur Erziehung der Schafe. Und so hat Gott den Teufel zu einem Hund gemacht. Einen bissigen Hund. Mit der Aufgabe, uns zu erziehen. Gott hat ihn zu seinem Knecht gemacht. Welch eine Demütigung für Satan. Er muss Christen sogar helfen, in der Heiligung zu wachsen. Stellt euch das mal vor. Von einer Macht des Teufels, die die Kinder Gottes immer noch in die Hölle verderben und die Heilspläne Gottes irgendwie noch durchkreuzen kann, kann überhaupt keine Rede sein. Denn der altböse Feind ist zum Sklaven des Allerhöchsten geworden. Die Geschichte von Hiob ist ein fantastisches Beispiel dafür. Da demonstriert uns Gott an seinem Leben. Der Teufel hat gedacht, er kann Hiob zerstören. Er kann ihn kaputt machen. Er kann ihm seinen Glauben retten. Seinen Glauben zerstören. Aber wir wissen ganz genau, Gott hat den Teufel im Leben Hiobs nur benutzt, damit Hiob eine Erfahrung macht, die Gott verherrlicht. Und so dürfen wir sehen, der böse, altböse Feind ist ein geschlagener Feind. Gott benutzt den Bösen, aber nicht nur zur Erziehung für seine Heiligen, sondern er nutzt ihn auch zum Gericht für die von ihm abgefallene Welt. Wir sehen, wie sich die Menschen selbst zugrunde richten, auch in unseren Tagen, wie sie sich hassen, sich umbringen, Kriege führen, vergewaltigen, Ehe und Familie zerstören und ihre Psyche kaputt machen. Das alles ist Satans Handschrift. Aus dem Gefängnis, aus den Handschellen, aus den Ketten. Und Gott, der lässt das nicht nur zu, sondern der will das auch. Manchmal flüchten wir uns vor dieser Wahrheit, indem wir dann immer gerne sagen, Gott lässt es zu. Und dann geben wir Gott so eine Art passive Rolle. Aber wenn wir sagen, Gott lässt das zu, bedeutet das, Gott will es auch. Sonst würde er es nicht zulassen. Seine Gerechtigkeit gebietet es, Gericht über eine boshafte Menschheit zu halten. Und dazu muss ihm der unterworfene Satan dienen. Wir müssen nicht meinen, dass das Gericht Gottes erst noch kommt. Es ist jetzt schon da. Paulus schreibt, dass Gottes Zorn jetzt schon vom Himmel her offenbart wird über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Das Gericht ist schon da und sein Handlanger ist der Teufel. Er muss Fronarbeit leisten unter dem Diktat des Sohnes Gottes. Ja, liebe Gemeinde, er wütet, er agiert. Und wir haben Angst und fürchten uns, sind verunsichert und zweifeln. Aber was wir heute wieder neu lernen anhand der Heiligen Schrift, der lebendige Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist, regiert. Der Teufel ist besiegt auf Golgatha, ein für alle Mal. Wir sind frei. Und zu diesen Befreiten gehören alle die, die zu seiner heiligen und auserwählten Gemeinde gehören. Und das ist die Mission, die wir unter Gottes Herrschaft und Befehl treiben dürfen. Der Herr kontrolliert durch seine souveräne Alleinherrschaft, denn der Teufel ist und bleibt gerichtet. Und er, der einst die Macht des Todes hatte, hier, das müsst ihr euch noch mal zu Gemüte führen. Eigentlich müssen wir es aufschlagen. Hebräer 2, Vers 4. Der einst die Macht des Todes hatte, ist durch Jesu Tod, wie der Hebräerbrief sagt, für immer außer Wirksamkeit gesetzt. Habt ihr das gehört? Hebräer 2, Vers 4, das ist Schulaufgabe für die Nacht. Gott hat ihn durch den Tod Jesu Christi für immer außer Wirksamkeit gesetzt. Hebräer 2,14 habe ich auch aufgeschrieben. Hebräer 2,14. Aber stimmt das so, wie ich zitiert habe, Markus? Lies mal den ganzen Vers. Ganz laut.
Also da steht in Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel.
Halleluja! Sagt doch mal Halleluja! Ja, das ist ja gewaltig. Er hat ihn außer Wirksamkeit gesetzt. Und wenn wir seine Agitation sehen, dann wissen wir, die sind nicht wirksam in seinem Sinne, sondern die sind wirksam in Gottes Sinne. Wir werden zur Heiligung bewegt. Wir werden zum Gottvertrauen angehalten. Wir werden dazu hingeführt, Buße zu tun, wenn die Sünde uns wieder geschlagen hat. Wenn der Teufel randaliert, dann lässt Gott das nicht nur zu, sondern dann will er das, dass dieser Satan in seinen Ketten so agiert, dass dir und mir geholfen wird und zugleich die Welt gerichtet wird durch den, der unter der Kontrolle Gottes ist. So empfinde ich, dürfen wir die Rolle des Feindes sehen. Damit ist klar, der Sache Gottes kann niemand schaden. Sein Rettungsprogramm für diese Welt ist gesichert und garantiert. Wir arbeiten nicht an einer verlorenen Sache, sondern wir stehen auf der Gewinnerseite. Auf der Seite des siegreich Auferstandenen, dem alle Macht und Herrschaft unterworfen ist. Wir stehen auf der Seite dessen, der gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen und er wird sie bauen. Und darum machen wir uns an die Arbeit in seinem Namen und in der Kraft des Heiligen Geistes wollen wir seine Zeugen sein in Jerusalem und bis an die Enden der Erde. In früheren Zeiten, als ich das, was ich jetzt so versucht habe, im Eiltempo mit euch so durchzunehmen, als ich das noch nicht so verinnerlicht hatte und auch noch so dieser Theologie anhing, der Theologie des freien Willens des Menschen, da war meine Evangelisation und mein Missionsdienst immer so beschwerlich. Dann habe ich immer gedacht, wenn kein Mensch sich reagierte und sich kaum einer meldete, und statt 1000 nur 50 Entscheidungskarten ausgefüllt wurden, dann bin ich immer wie ein geprügelter Hund abends nach Hause gegangen. Da habe ich gedacht, Wolfgang, du hast wieder nicht gut genug gepredigt. Du musst die Leute beeindrucken. Du musst mehr Eloquenz in deine Rede bringen. Mehr Beispiele, mehr lebensnah. Du musst effektiver sein. Vielleicht noch Licht anmachen und wieder ausmachen. Und rotes und grünes und blaues und lila. Du musst. Und mein Dienst war schrecklich. Bis eines Tages der Balsam reformierter Theologie in mein Herz kam. Dass ich eines Tages merkte, es ist die bedingungslose Gnade. Gott allein rettet die Menschen. Das Heil Gottes ist von A bis Z seins. Und wir haben nicht das Schwarze unter dem Fingernagel beigetragen. Dann wusste ich, Wolfgang, und wenn sich keiner bekehrt. Einmal war es dann soweit, hat Gott mich getestet. Hatten wir wieder eine Zeltmission. Und ich habe gedacht, da kommen mindestens 250 Leute. Und dann war nur einer da. Und dann habe ich zu dem Pastor gesagt, sag mal, wo sind denn deine Leute? Ja, da ist ein Fußballspiel, da hat alles keinen Sinn, sagt er. Ich muss nächsten Sonntag wieder mit ihnen schimpfen. Ich sage, das lass mal lieber. Ich habe gelernt, dass Gott in Kontrolle ist. Und wen er erretten will, er kann erretten durch eine Versammlung in Tausenden und durch eine Versammlung mit einem. Und er ist der Chef und er hat alle Macht und wir stehen auf seiner Seite. Und der böse Feind, der uns hindern will, hat keine Macht mehr, das Werk des Herrn aufzuhalten. In Jesu Namen. Und wenn ihr wollt, alles Volk sagt Amen. 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 Halleluja. Ja, preist den Herrn. Frank. Ich darf vielleicht noch mal sagen, falls es jemand interessiert, es gibt ja so ein Buch mit der Geschichte unserer Gemeinde. Da spielt ja auch dieser Gedanke der befreienden Lehre von Gottes souveräner und bedingungsloser Gnade eine große, große Rolle. Hier habe ich beschrieben, meine persönlichen, wie das persönlich zu mir gekommen ist. Wie ich das erste Mal auch mit dem Spurgeon in Kontakt kam, nicht leibhaftig, sondern über seine Schriften. Und ich verstand, was diesen Mann bewegte. Und ich dann in der Bibel studierte und das dann mit der Gemeinde teilte, dann gab es in unserer Gemeinde eine Explosion. Fast die Hälfte der Leute sind woanders hingelaufen. Jetzt hatten sie es mit dem Ehrlehrer zu tun. Der Wolfgang ist abgefallen vom Glauben. Einer meiner Pastorenkollegen hat zu mir gesagt, Wolfgang, wärst du doch beim Heiland geblieben. Und ich habe gedacht, jetzt bin ich erst gerade da. Das war eine ganz schlimme Zeit, aber eine erlösende Zeit. Und das haben wir alles mal so aufgeschrieben, wie das denn weiterging mit Christian und mit den Brüdern, wie Gott uns befreit hat. In ein wunderbares Gottvertrauen gestellt hat. Wir wollen nicht nach Größe streben. Trachtest du nach Großem, tue es nicht, sagt der Herr zu seinem Diener. Das ist nicht unsere Aufgabe. Er erfüllt seinen Ratschluss. Seine Vorherbestimmungen werden geschehen. Und wir dürfen darin baden, darin schwimmen und darin selig sein und Anteil an seiner ewigen Regierung haben. Halleluja. Ich weiß nicht, ist das Buch im Mediencenter? Gibt es denn wenigstens Rabatt? Gibt es einen Rabatt denn wenigstens? Wie? Am Archestand. Also pass auf, ich weiß nicht, mit dem Rabatt weiß ich nicht so genau, aber wenn ihr wollt, gebe ich euch eine Unterschrift. Ist auch... ist auch... Da könnt ihr euch nichts verkaufen, nicht wahr? Ja. Aber ich würde mich freuen, wenn diejenigen, die das Buch noch nicht haben, nehmt es mit. Wir haben sehr viel Kunde bekommen von Menschen, die es gelesen haben, die dann ähnlich auch von Gott angerührt worden sind und gesagt haben, das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Das ist die Erlösung. Weg von diesem Gesetz, von dem du musst und du sollst und du kannst nicht, sondern diese Erlösung
in Jesus Christus, der seine Kinder bewahrt bis ans Ende, weil er sie berufen hat und vor Grundlegung der Welt hat er sie auserwählt. Wir sind geborgen in den Händen Gottes. Wenn ihr wollt, mache ich bis heute Abend noch weiter. Aber ich freue mich schon auf unseren Bruder Vollmer. Das ist so köstlich. Gott ist so wunderbar. Halleluja. Amen.